Ich möchte zunächst einfach mal Danke sagen für die Einladung, stellvertretend Ihnen, Frau Jost. Das ist ja nicht nur ein Geben, sondern ein Empfangen. Und ich erlebe das hier ganz intensiv und bin so dankbar für die Begegnungen und Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen. Es gibt nichts so Spannendes wie Biografien von Menschen, Erfahrungen, die einzelne von uns gemacht haben, schmerzhafte Erfahrungen, die oft im Nachhinein dann doch Segensspuren Gottes beinhalten. Manchmal wird das aber hier in diesem Leben gar nicht bewusst. Man lebt mit ungeklärten Fragen und auch ganz starke Erfahrungen von der Gegenwart Gottes. Gestern ging es um die Basis und das Wort, was gestern im Mittelpunkt stand, war dieses Wort aus Psalm 46. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und mir ist wichtig, ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, es gibt auch bei evangelikalen Leuten ein großes und richtiges Wissen über Gott, aber ein ganz anderes Leben. Und etwas ganz Entscheidendes ist, dass wir das, was wir hier oben im Kopf haben, auch hineinnehmen in den Alltag unseres Lebens. Dann machen wir nämlich die Erfahrung, dass die Basis trägt. Und es macht einen entscheidenden Unterschied, ob Sie diesen Satz hier im Kopf haben und sagen, okay, das akzeptiere ich, oder ob sich für Sie Erfahrungen damit verknüpfen, dass Gott wirklich die Basis Ihres Lebens ist, in Jesus Christus. Und heute Morgen geht es nun um zuversichtlich in die Zukunft. Frau Jost und ich, wir hatten uns überhaupt nicht abgesprochen, aber wir haben Lieder gesungen, die genau das einleiten. Freut euch, ich komme mit Macht und Herrlichkeit, blickt auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komme. Das Wort zu dem Thema ist wieder so ein ganz kurzes Wort aus der Bibel. Für die, die eine Bibel da haben, Lukas Evangelium, Kapitel 21, Vers 28, ein Wort, das Jesus sagt. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Zuversichtlich in die Zukunft. Wenn all das beginnt, dann erhebt eure Häupter, richtet euch auf, denn eure Erlösung ist nahe. Haben Sie das noch im Kopf von gestern Abend mit der Körpersprache, die viel lauter redet als das, was wir mit unseren Worten sagen? Sitz gerade, sagte mein Vater früher immer, wenn ich so mit gebeugtem Rücken am Frühstückstisch saß. Ihm ging es um meine Gesundheit. Aber wenn Leute so eingeknickt sitzen, dann sagt das ja was, dass sie eigentlich mutlos sind, dass sie wenig Hoffnung haben, sei denn sie können nicht anders. Und wenn jemand sich aufrichtet, dann ist das ein Zeichen und vor allen Dingen, wenn er den Kopf hebt, dass er nach vorne sieht. Das schlägt sich auch in unserer Sprache nieder, wenn wir sagen, er ist geknickt oder er ist niedergeschlagen. Wenn Sie das mal im Kopf halten, jetzt sagt Jesus, richtet euch auf, Kopf hoch, hebt euer Gesicht nach oben, denn eure Erlösung ist nah und tut das, wenn all das geschieht. Und Bibelkenner unter uns wissen, das steht im Rahmen einer großen Rede im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, einer endgeschichtlichen Rede, die davon spricht, dass Jesus wiederkommt. Plötzlich wird er da sein und alle Welt wird ihn letztlich sehen, auch die, die gegen ihn waren. Ich mache manchmal die Erfahrung, wenn ich darüber predige, dass Jesus wiederkommt, dann gibt selbst Leute, die in christlichen Kreisen zu Hause sind, die mich etwas skeptisch ansehen und sich fragen, fängt er jetzt nicht an zu sektieren? Ist das nicht eigentlich das Thema der Sektierer, die so von Haus zu Haus gehen? Die Kirchen haben ja immer die Sekten, die sie verdienen. Das heißt, da, wo wir Dinge unterschlagen, beobachten Sie das mal, wo wir Dinge in unseren Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften unterschlagen, oder vernachlässigen. Das ist genau das Feld, auf das die Sekten greifen und dann oft ganz verzerrt und unbiblisch in den Mittelpunkt stellen. Wir sagen das ja im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und mir geht es einfach darum, dass wir auch gegen Ende dieses Kongresses unseren Blick jetzt einfach mal gemeinsam darauf richten. Ich kenne auch Leute, und die haben Sie vielleicht jetzt im Kopf, die mit diesem Thema völlig falsch umgehen. Manche Leute bringen eine Dramatik hinein, die unnüchtern ist, die auch nicht biblisch ist. Vor 2 Jahren war Gordon MacDonald in Deutschland am Dünenhof in Cuxhaven. Der erzählte von seiner Seminarzeit, seiner theologischen Ausbildung, und dort hatte man den Studenten beigebracht, ihr müsst auch lernen, ohne Konzept zu predigen. Und dann wurden die eines Tages in verschiedene Gemeinden geschickt, um zu experimentieren, also ohne Konzept zu predigen. Er wählte den Text aus, siehe, ich komme bald, aus der Offenbarung. Hat unglaublich geübt, ist durch den Wald gelaufen, immer wieder seine Predigt gesagt. Dann kam er in eine Landgemeinde, in eine Baptistengemeinde, und da lief zunächst der Gottesdienst ab, und dann war er dran, und er ging nach vorne und richtete sich auf und sagte, siehe, ich komme bald. Und dann fiel ihm einfach der zweite Satz nicht ein. Er war ganz verlegen und sagte sich, du gibst aber nicht auf. Und dann trat er einen Schritt zurück, ging dann nochmal nach vorne und sagte, siehe, ich komme bald, mit einer gesteigerten Stimme. Aber es ging wieder nicht weiter. Und er sagte, du musst da durch. Und dann ging er bis hinten an die Wand, marschierte nach vorne mit einer Kraft und stand dann vorne an der Kanzel und sagte, siehe, ich komme bald. Aber es war eine alte Kanzel. Und die kippte um. Und er hinterher. Und er landete genau bei 3 Schwestern vorne, fast im Schoß. Die letzten Reihe. Er rappelte sich ganz verlegen hoch und sagte, es tut mir leid, entschuldigen Sie bitte. Aber eine dieser alten Frauen sagte, ist nicht schlimm, junger Mann. Sie haben ja 3-mal angekündigt, dass er da ist. Also auch das ist eine Dramatik, die nicht dahin gehört und nicht vorgesehen war. Aber ernsthaft, Sie kennen vielleicht auch solche Endzeitprediger, die Leute in eine Emotionalität hineinsteigern, die den klaren Kopf nimmt. Das ist immer verkehrt. Und Menschen manipuliert. Ich hielt vor ein paar Wochen an der Raststätte Sauerland, das ist da an der A45, und da entdeckte ich ein Buch, Die letzten Tage der Erde. Und dann habe ich da drin geblättert und da ging es um einen Roman mit Entrückung und allem drum und dran. Von Tim LaHaye hieß der, glaube ich, dieser Autor. Vor einiger Zeit berichtete Idea, dass wahnsinniges Geld verdient wird mit solchen Romanen, Endzeitromanen, in die vieles hineinkommt, was man eigentlich in der Schrift nicht findet. Das halte ich für falsch. Es geht um die Zukunft Gottes, aber mit einem klaren Kopf. Aber es gibt auch das andere, dass Leute harmonisieren und so darüber reden, als wäre das überhaupt nichts Ernsthaftes und als ginge am Ende schon alles gut. Die Leute kennen Sie vielleicht auch. Ich habe in der DDR-Zeit mal eine Kunstausstellung besucht von jungen DDR-Künstlern in Dresden. Da war ein Bild, das habe ich nie vergessen. Das war betitelt Die rosa Bebrillten und die schwarz Bebrillten. Und auf diesem Bild sahen Sie beide Gruppen. Leute mit schwarzen Brillen, die nach unten schauten, finster. Und Leute mit rosa Brillen, mit Schlips und Kragen und erhobenem Haupt. Und man entdeckte sofort, das ist es auch nicht. Also hier geht es um etwas anderes. Nicht Schwarzmalerei, auch nicht Schönfärben, sondern mit einem klaren Kopf und einem wachen Geist und einem offenen Herzen hören, was Jesus zum Thema Zukunft sagt. Und er sagt Ihnen heute Morgen, Kopf hoch, hebt eure Häupter, wenn all das anfängt zu geschehen. Denn eure Erlösung ist nah. Und ich möchte Ihnen gerne 4 Dinge ganz kurz sagen, die, denke ich, hoffnungsvoll sind. Und wenn ich das persönlich formuliere, mir helfen, mit diesem Wort ganz zuversichtlich zu leben. Das erste ist der Realismus Gottes. Das zweite die Geschichte Gottes. Das dritte die Zukunft Gottes. Und das vierte die Nähe Gottes. Also zunächst mal der Realismus, der in diesem Wort deutlich wird. Die Bibel ist ganz realistisch. Das ist menschlich gesprochen vom Wort Gottes, aber es ist wichtig, dass wir das aufnehmen. Die Bibel färbt nie schön. Auch in diesem Text nicht, wenn Sie den irgendwann mal im Laufe dieses Samstags durchlesen. Da ist von Kriegen, von Aufständen, von Vertreibung, von Belagerung, von Katastrophen die Rede. Da steht da einfach drin in Sachen Zukunft. Und es klingt fast paradox, ein solches Wort in diesem Zusammenhang zu diesem Thema dieses Vormittags zuversichtlich in die Zukunft zu wählen. Aber so paradox es klingt, mich tröstet das. Mich tröstet das, weil ich weiß, hier redet einer, der kennt den Menschen. Und all diese humanistischen Vorstellungen, die davon reden, dass der Mensch sich immer weiter entwickelt, nicht nur in seinem Wissenspotenzial, sondern auch in seiner Ethik und in seiner Moral, sind nach der Bibel nicht zu halten. Das Menschenbild ist ganz entscheidend, darüber könnte man ja jetzt lange reden. Das Menschenbild der Bibel sagt, dass jeder Mensch wertgeachtet ist in den Augen Gottes, jeder Mensch gewollt ist, Schöpfung Gottes ist. Aber dass das Herzen des Menschen böse ist, von klein auf, das ist der Mensch. Andreas Malessa hat von der Aufklärung erzählt. Und das war etwas Epochenmachendes. Frei, unabhängig von weltlicher Herrschaft und von geistlicher, von kirchlicher Herrschaft. Aber Luther hatte damals noch gesagt, mein Gewissen ist gebunden an Gottes Wort. In der französischen Aufklärung passiert aber ein weiteres. Nicht nur Unabhängigkeit von staatlicher Gewalt und von kirchlicher Gewalt, sondern Unabhängigkeit von Gott. Voltaire oder Rousseau. Und ich sage das deshalb, weil der Mensch sich überhaupt nicht gewandelt hat, weil genau das ist, was wir heute erleben, wenn wir hineinschauen in die Medien und feststellen, was in dieser Menschheit passiert. Kennen Sie 2. Timotheusbrief, Kapitel 3? Hören Sie. Das sollst du wissen, schreibt Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam gegenüber Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos, roh, heimtückisch, verwegen, hochmütig. Man kann dem gar nichts mehr hinzusetzen. Und da steht nicht, es war früher so, Timotheus. Sei zuversichtlich. Denn in Zukunft wird das anders werden. Sondern da steht, in der Zukunft wird es so sein, in den letzten Tagen. Der Mensch wird nicht besser, sondern so sieht Gott den unerlösten Menschen. Und ich habe nicht die Zeit, ich kann sie nur auf eine Spur setzen. Aber was das bedeutet, ein immer höheres Wissenspotenzial in der Hand eines unerlösten Menschen, das werden wir in Zukunft noch viel stärker erleben als heute. Der Mensch, der immer mehr kann, aber ethisch keinen Halt hat, ist unglaublich gefährlich. Und Sie kennen sicher auch manche Bücher und Zukunftsforscher, die sich mit solchen Themen beschäftigen, was dort auf uns zukommt. Die Bibel ist realistisch, das wollte ich Ihnen sagen. Und wenn Gott etwas zum Thema Zukunft sagt, dann färbt er nicht schön und sagt, ich kenne den Menschen, so ist er. Das Zweite, die Geschichte Gottes. Ich meine damit, dass der Geschichtsablauf in den Händen Gottes ist. Und das beruhigt mich ungemein. Ihm ist die Geschichte, die Weltgeschichte nicht entglitten. Und jeder, der hineinschaut ins Wort Gottes, wird das feststellen. Sieht da manche Leute, die glauben nicht an Zukunftsprophetie der Bibel. Wer die Zukunftsprophetie in der Bibel streicht, der muss eigentlich die Bibel streichen, weil vom Alten Testament angefangen eigentlich immer wieder prophetische Reden in der Schrift da sind. Das meiste, nach meiner persönlichen Überzeugung, der Zukunftsprophetie Gottes hat sich bereits erfüllt. Das, was heute noch aussteht, ist der kleinste Teil. Matthäus macht ja in seinem Evangelium nichts anderes, als immer wieder deutlich zu machen, jetzt schlagt mal nach in der hebräischen Bibel, in den alten Schriften, was da alles steht. Und das alles erfüllt sich vor euren Augen, wie geschrieben ist bei den Propheten. Sie kennen diesen Satz. Dass es einen Staat Israel gibt, ich will das einfach mal aussprechen, ist meine feste Überzeugung, dass hier deutlich wird, Gott handelt. Damit sage ich nicht, dass das, was in diesem Staat geschieht, alles gut ist. Es ist ein unerlöstes Israel. Aber es ist ein unglaubliches Wunder, dass das passiert ist vor unseren Augen. Wenn beim Sacharja-Buch von dem Taumelbecher Jerusalem die Rede ist und unsere Nachrichten sich immer wieder drehen um diese Biografie, dann wird etwas deutlich davon, dass Gott die Geschichte in seiner Hand hat. Und deshalb bei allen Turbulenzen, wir haben doch keine Ahnung, was in den nächsten Wochen passiert. Aber bei allen Turbulenzen können Sie hier sitzen und sagen, Das ist schmerzhaft, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, weil die Geschichte Gottes Geschichte ist und ihm nicht entglitten ist und das Letzte nicht das Chaos sein wird, sondern ich bin in seinen guten Händen. Lesen Sie mal nach, wenn all das geschieht, sagt Jesus. Schauen Sie mal nach in Lukas 21, was da vorher alles aufgezählt wird. Wenn all das geschieht, Kopf hoch, Leute, richtet euch auf, denn eure Erlösung ist nahe. Und damit bin ich beim Dritten, bei der Zukunft Gottes. Gott verspricht eine Zukunft und ich halte es für ganz wichtig, dass wir die kennen. Das wird vor allen Dingen deutlich im 21. Kapitel der Offenbarung, wo eigentlich der Endpunkt dieser Zukunft Gottes beschrieben wird. Eine Gesellschaft, in der es keine Krankheit, keinen Tod, kein Leid, keine Tränen gibt. Ich finde es bezeichnend, dass die Offenbarung vor allen Dingen beschreibt, was alles nicht mehr sein wird, weil wir uns das am ehesten vorstellen können. Es gibt ja auch da so Fantasien, wie das alles sein wird, neues Jerusalem und. Also wenn Gott diese Schöpfung schon so außergewöhnlich schön gemacht hat, glauben Sie, dass das, was er dann kreieren wird, nicht noch viel schöner sein wird? Da können wir ganz beruhigt sein. Und wenn Sie mich fragen, was ist denn eigentlich das Größte, was da auf uns zukommt? Hier steht, eure Erlösung naht. Hier geht es ja nicht um die Erlösung, die Menschen erlebt haben, wenn sie zum Glauben an Jesus Christus kommen, sondern hier geht es darum, dass das, was wir im Glauben haben, sichtbar wird. Genauso wie im Römerbrief, Kapitel 13, ich weiß nicht, ob Sie diese Stelle kennen, Paulus einmal schreibt, steht auf, denn das Heil ist euch jetzt näher als damals, als ihr zum Glauben gekommen seid. Das heißt, hier sitzen Männer und Frauen, die im Glauben wissen, ich gehöre zu Christus. Und sein Reich ist schon mitten unter uns, sagt Jesus. Aber dieses Reich wird einmal sichtbar werden. In einer ganz neuen Wirklichkeit, die unser Vorstellungsvermögen sprengt. Noch einmal, was ist eigentlich das Schönste und das Größte dort? Ganz eindeutig. Gott wohnt bei den Menschen. Wenn Sie jetzt hier sitzen, mal ganz ehrlich, und sagen, da kann ich mir eigentlich noch was Schöneres vorstellen, dann hängt das damit zusammen, dass sie Gott nicht kennen. Gott ist die tiefste Sehnsucht, die in uns ist, ist Sehnsucht nach Gott. Jeder Mensch ist geschaffen, um bei Gott zu Hause zu sein. Jeder Mensch, jeder, der in ihrem Betrieb arbeitet, jeder Mensch. Wenn Andreas Malessa gestern uns bewusst machte, dass zwar die Institution Kirche, und ich sage auch die Institution Freikirche, abnimmt, dann ist der Schluss, dass die Leute keine Antenne mehr haben für Gott, ein völlig falscher Schluss. Der Mensch kann nicht anders als religiös sein. Eva Maria Kubitschek hörte ich vor einigen Wochen in einer Talkshow, Schauspielerin. Sie sprach ganz ernsthaft davon, dass sie in ihrem Garten mit ihrem Troll im Gespräch ist. Trolle kennen Sie, das Skandinavienkind. Das sagt, und kein Mensch lacht in der Runde. Kein Mensch lacht. Sie können heute die verrücktesten Dinge glauben. Das hängt einfach damit zusammen, dass jeder Mensch auf Gott angelegt ist. Wir sind Menschen, die auf Transzendenz angelegt sind. Predigerbuch. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Wir können gar nicht anders. Und die tiefste Erfüllung wird die sein, wenn wir ihn sehen, wie er ist und wirklich zu Hause sind und in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und ich weiß, was einige hier im Kopf haben. Das erlebe ich immer wieder in frommen Kreisen, dass sie sagen, Strauch, sei vorsichtig, denn sonst passiert wieder das, was es ja in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder gegeben hat, dass man die Gegenwart nicht mehr ernst nimmt, weil man auf die Zukunft fixiert ist. Ich bin sehr kritisch geworden diesem Satz gegenüber. Wissen Sie weshalb? Weil ich glaube, dass Menschen, die wissen, wem ihre Zukunft gehört, ganz anders in der Gegenwart leben können. Das ist wie bei den Berggipfeln. Das habe ich heute Morgen gesehen, als dieses Sonnenlicht aufging. Ich sehe von meinem Fenster, wo ich hier wohne, überhaupt nicht die aufgehende Sonne. aber ich sah die Sonne auf den Bergspitzen, die einfach dieses Sonnenlicht, dieses Morgenlicht reflektierten. Wenn wir Männer und Frauen sind, die die Zukunft kennen und nach dieser Zukunft hin orientiert sind und leben, dann leuchtet unser Leben heute schon etwas wieder von der Gegenwart oder von der Zukunft Gottes. Das spiegelt sich schon heute, das reflektiert sich heute schon in unserem Leben. Und deshalb, eure Erlösung ist nahe. Sie wird sichtbar werden, eure Befreiung. Ihr werdet zu Hause sein. Lebt darauf zu, bei allem Schmerzhaften, was ihr erfahrt. Seid gelöst. Richtet euch auf, Kopf hoch. Und das vierte und letzte. Ich habe hier auf meinem Manuskript stehen, die Nähe Gottes. Und ich mache das fest an diesem Text, eure Erlösung ist nahe. Erlösung, Befreiung. Wir sagen, Jesus ist unser Erlöser, er ist unser Befreier, Retter, Heiland. Es ist ganz spannend, das Wort, was hier steht. Eure Erlösung ist nahe, engizo. Kann nicht nur zeitlich verstanden werden. Also wir leben diesen Zeitpunkt immer näher. Sondern es kann auch in der Weise verstanden werden, dass es jetzt schon da ist, aber noch nicht zu greifen, unsichtbar. Dieses Wort wird zum Beispiel in der Bibel auch gebraucht, wenn es um das Reich Gottes geht. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das bedeutet ja, das Reich Gottes ist schon da. Jeder kann hineinkommen, aber es ist noch nicht sichtbar. Es ist dort, wo Menschen zu Gott gehören und Gottes Willen tun. Und ich sage Ihnen das deshalb, um Ihnen bewusst zu machen, wir sehen diese Zukunft noch nicht. Ich habe auch Jesus noch nie gesehen. Aber wenn hier steht, die Erlösung ist nah, dann heißt das auch, sie ist jetzt schon so nah, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Noch nicht sichtbar, aber schon hier. Und nicht nur hier, das lässt sich ja relativ leicht fassen in so einem Raum von Menschen, die ähnlich singen und glauben wie wir. Sondern auch am Montag wird das so sein. Und am Dienstag. Der Herr ist nah. Jeden Augenblick. Als ich zuletzt in Garmisch war, das war im Dezember, zu einem Gottesdienst dort, da war das Wetter völlig anders, Regen verhangen. Es sah aus wie im deutschen Mittelgebirge. Man sah nichts von den Bergen. Aber sie waren trotzdem da. Verstehen Sie? Ich glaube, dass es etwas ganz Wichtiges ist, so zuversichtlich zu leben, dass ich weiß, ich hab's noch nicht. Es ist noch nicht zu greifen. Der Herr spricht davon. Aber er ist jetzt schon hier, unmittelbar bei mir, in meiner unmittelbaren Nähe. Sie leben anders, wenn sie so leben. Ich erzähle manchmal von einer Frau, die ich in Hamburg kennenlernte. Organistin war sie und ich besuchte sie manchmal auf der Orgelbank, eine alte Frau. Und die konnte unglaublich erzählen. Und wenn ich dann neben ihr saß, dann erzählte sie von all dem, was sie so in ihrem Leben erfahren hatte. Und auf einmal fing die an zu beten. Und das Eigenartige, deshalb erzähle ich das überhaupt, war, sie kriegten nie genau mit, wo eigentlich der Übergang war. Zwischen Erzählen und Beten. Als ich das zum ersten Mal bei ihr erlebte, war ich ganz unsicher, habe gedacht, was machst du jetzt? Hände falten, Augen zu. Und auf einmal war sie wieder im Gespräch mit mir. Ich habe bei dieser Frau gelernt, die lebte so mit Jesus, dass da überhaupt kein Bruch war, wenn sie mit ihm sprach, sondern er war einfach da, sie rechnete damit. Wir haben mal bei einem Jugendleiterseminar die Leute rausgeschickt in die Landschaft und haben gesagt, alles das, was ihr seht, sprecht jetzt einfach mal mit Jesus darüber, wandert durch die Landschaft und sagt Danke für diese Blume und für diesen Baum und für diesen Strauch und für alles, was ihr dort seht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein Mensch sind, der zuversichtlich ist, weil er weiß, auch wenn so viel Böses in der Welt passiert, das ist genau das, was Gott kennt und gesagt hat von den Menschen. Dass Sie zuversichtlich sind, weil Sie wissen, es ist Gottes Geschichte, er führt alles zu seinem Ziel. dass sie zuversichtlich sind, weil sie wissen, das Letzte wird nicht das Chaos sein, sondern seine neue Welt. Und das heißt nicht flüchten vor der Gegenwart, sondern alles tun, auch in ihrem Verantwortungsbereich, um Zeichen der neuen Welt zu setzen. Das ist unsere Verantwortung. Und dass sie zuversichtlich sind, weil sie wissen, der Herr ist da. Auch wenn dieser Kongress zu Ende ist, auch wenn ich ihn nicht sehe und nicht greifen und nicht betasten kann, er ist jeden Augenblick gegenwärtig. Es gibt nur eine Voraussetzung, damit mache ich dann wirklich Schluss. Eine Voraussetzung zu dieser Zukunft, von der Jesus hier redet, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, nämlich die, dass sie zu ihm gehören. Wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Traditionssträngen, was Frömmigkeit betrifft. Und mir fällt immer auf, wenn ich so im Land unterwegs bin, auch in verschiedenen Kirchen, jeder beschreibt das anders. Die einen sagen, ich bin Christ geworden, die anderen sagen, ich habe mich bekehrt und wieder andere sagen, ich habe mich entschieden. Es gab früher, das hört man heute eigentlich selten im Pietismus, eine wunderbare Formulierung, um das zu beschreiben. Da sagte jemand, ich bin ein Eigentum Jesu geworden. Es gibt nichts Besseres, als hier zu sitzen jetzt und zu wissen, ich bin ein Eigentum von Jesus. Wissen Sie das? Dann haben Sie Zukunft.